Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Und damit hi, hallo und herzlich willkommen. Los geht es mit diesem Schauspieler.
Hey everybody, this is John Krasinski. And no, this is not a dream. I have been named People's Sexiest Man Alive.
What is happening?
Ja, was passiert da? Das fragen wir uns auch. Ein reicher weißer Mann wird zum Sexiest Man Alive. Ganz was Neues. Sprechen wir drüber gleich. Das Haus mit dem Cover-Tapezieren, auf dem der eigene Ehemann abgebildet ist, weil er zum Sexiest Man Alive gekürt wurde. Das hat sich Schauspielerin Emily Blunt gedacht, also scherzhaft, als sie davon hörte, dass ihr Mann, ebenfalls Schauspieler, John Krasinski, kennen Sie eventuell von The Office, ganz frisch diesen neuen Status erlangt hat. Diese Auszeichnung gibt's wie immer alljährlich, wird verliehen von der US-Zeitschrift People. Und ja, wir fragen uns, was sagt uns das über unser Empfinden von Schönheit? Darüber spreche ich jetzt mit Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo.
Ja, den Titel, den gibt es ja bereits seit 1985. Krasinski interessiert uns eigentlich nur peripher. Viel interessanter finden wir die Frage, welche Männer sind eigentlich besonders wichtig für das Magazin? Was zeichnet sie aus?
Ja, vergangene Preisträger sind in der Regel eigentlich weiße Hollywood-Stars um die 40. Ganz interessant finde ich, dass sie viel in Rom-Coms mitspielen als Love Interests. Und das heißt, es sind Personen, die in Filmen schon als Projektionsfläche für vor allem heterosexuelles Begehren dienen. Und darin interessiert mich eigentlich, dass es um eine Inszenierung von sexueller Verfügbarkeit geht, dass sie sich aber privat vor allem darüber inszenieren, zum Beispiel Ehemänner und Väter zu sein. John Krasinski ist ja zum Beispiel seit 2010 mit der Schauspielerin Emily Blunt verheiratet, wie du schon gesagt hast, und witzelt auch immer darüber, dass sie der eigentliche Star ist und inszeniert sich so vor allem als nerdy Familienvater, der am liebsten Netflix-Dokus guckt. Und das heißt zwar so Sexiest Man Alive, aber ich habe bei den Preisträgern eigentlich auch den Eindruck, dass es so ganz viel darum geht, wer ist eigentlich gerade aktuell und im Zeitgeist Husband Material.
Und vor allem heterosexuelles Begehren immer verfügbar. Welche einheitliche Definition von Schönheit steckt denn dahinter, beziehungsweise ist sie nicht schon überholt oder ist es immer noch ein Ideal unserer westlich geprägten Kultur?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, die Auswahl wirkt eigentlich so, als wollte man nicht unbedingt anecken. Sie sehen sich visuell sehr ähnlich, also vergangene Sexiest Man Alive wie Paul Rudd, Ryan Reynolds und jetzt aber auch John Krasinski sind eigentlich für mich wie so eine Hollywood-Persona. Sie alle verkörpern westlich geprägte Schönheitsideale. Und es ist ja aber auch die Behauptung des Magazins People, dass es wie so um eine Auswahl der Welt geht oder um so eine Gesamtheit. Mhm. Aber es ist für sie ja vor allem so ein PR-Tool, um sowas wie Aufmerksamkeitsökonomien zu orchestrieren und vorzugeben. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es sich eigentlich ganz interessant verhält oder wie, dass John Krasinski sich eigentlich ganz interessant zu einem Zeitgeist verhält und zu einem Bild von Männlichkeit. Und er gilt ja vor allem als besonders humorvoll. Er tritt in Erscheinung mit so sehr viel self-deprecating humor, also so einer Art der Selbstironie. Das hat auch viel damit zu tun, dass er in der Serie The Office mitgespielt hat. Und was ich noch ganz interessant fand oder was mir noch eingefallen ist, ist, dass er während 2020, während Corona, diese Sendung Some Good News gemacht hat. Er hat ja wie so aus seinem Wohnzimmer gesendet und fröhliche Nachrichten kommuniziert, weil er meinte, die Weltlage ist so schwierig, wir sehen nur noch Schlimmes. Und da hat er sich total da ist er total beliebt drüber geworden. Ich glaube vor allem auch für Familien und Personen auch in dem Alter, weil er da so eine Fantasie dargestellt hat von so einer gewissen Leichtigkeit und einem Hollywood-Star, der aber ja eben authentisch ist, Familienmensch ist und sich auch für seine Kinder zum Beispiel interessiert und sich über seine Partnerin auch als feministisch inszeniert. Und da habe ich den Eindruck, trifft er eigentlich ganz gut gerade so einen Nerv, oder? Mhm. Das könnte ich mir vorstellen, dass das die People-Perspektive ist.
Also Stichwort Leichtigkeit, Humor, lass uns darüber gleich noch sprechen. Aber jetzt sind wir in Hollywood. Es geht also auch immer um reiche Männer, Reichtum und Schönheit. Das ist ja auch eine sehr interessante Verbindung, oder?
Ja, also ich finde, das hat einen ganz interessanten Klassenmoment eigentlich. Ich finde, John Krasinski zum Beispiel, aber auch andere von den weißen Männern, die in der Vergangenheit gewonnen haben, treten ganz oft in so einem Ivy-Look auf, also in so einem Preppy-Look, also der wie getragen wird auch in Elite-Universitäten oder auf jeden Fall damit visuell in Verbindung gebracht wird. Da geht es so um weiße Hemden zum Beispiel, um Pullover, die da so drüber getragen werden. Und da hat das ganz für mich so eine Mittelschichtsfantasie. Und ich glaube, das hat schon sehr viel mit Geld und Privilegien Privilegien zu tun, diese Art von Leichtigkeit inszenieren zu können und nicht als verbissen in Erscheinung zu treten. Das ist ja auch total auffällig, dass die Männer, die da gewonnen haben, eigentlich immer ja, sich auch wie so ironisch distanzieren von dieser Auszeichnung und das wie nicht annehmen müssen. Und das ist, glaube ich, so besonders eklatant im Vergleich zu Frauen, die zum Beispiel sozusagen die in der Öffentlichkeit verhandelt werden, ja, und auch als Hollywood-Stars verhandelt werden, weil da ja zum Beispiel vor allem mit Blick auf ihre Schönheitseingriffe zum Beispiel gesprochen wird. Und diese Männer können da so eine ja, von Leichtigkeit und Lässigkeit geprägte Inszenierung annehmen.
Genau, wenn ich da nochmal drauf eingehen dürfte, die hast du gerade selber sehr schön gesagt, die Preisträger witzeln gern über ihre Auszeichnung, zum Beispiel auch Patrick Dempsey, Schauspieler, ebenfalls bekannt aus der Serie Grey's Anatomy, hat gesagt, er will den Preis nicht so gerne abgeben, und John Krasinski sagte dem Magazin, jetzt muss er wohl zur Strafe mehr Hausarbeit leisten. Das hat ja auch, könnte man als These fassen, eine starke Gender-Komponente, also Schönheitszuschreibungen so leicht zu nehmen. Du hast es gerade schon anklingen lassen, dass es sozusagen da auch nochmal eine spezielle Form ist, wie man sich als Mann positioniert und inwiefern das sozusagen auch ja so eine Art neue Rollenzuschreibung ist, die Frauen vielleicht nicht innehaben, oder?
Ja, genau. Also von Frauen hört man diese Art der Äußerung eigentlich seltener. Also diese Art des humorvollen Umgangs mit der eigenen Schönheit oder mit dem, dass man als attraktiv beschrieben wird zum Beispiel. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es für Frauen offensichtlich ist, dass Schönheit mit Macht einhergeht und dass sie oft so sozialisiert werden, dass man, wenn man schön ist oder gesellschaftlich gesehen attraktiv, dass man dann eben auch Macht hat. Deswegen ist das, glaube ich, sozusagen eine viel vulnerablere Verbindung bei Personen, die als weiblich markiert sind. Und ich glaube, dass die Männer oder sozusagen diese Preisträger so viel damit kokettieren mit dieser Auszeichnung oder sie für überflüssig auch erachten, das ist ja das, was da so mitklingt, ist, dass sie damit eigentlich wie so eigentlich kommunizieren, dass es nicht dafür, also dass es für sie nicht darauf ankommt, gut auszusehen, dass es für sie nicht so wichtig ist, weil sie ja am Ende immer noch ihre Inhalte haben. Also John Krasinski zum Beispiel arbeitet ja auch als Drehbuchautor und Regisseur. Ich glaube, das ist total wichtig, sich sozusagen von dieser Oberflächlichkeit wie so abzugrenzen und sozusagen, ich in meiner Disziplin bin eigentlich was anderes und jetzt bin ich wie so witzigerweise noch auch für mein Aussehen ausgezeichnet worden, aber das ist am Ende nicht das, was ich brauche. Und das ein bisschen fiese Moment, finde ich, auf einer Gender-Komponente, in der Gender-Komponente darin ist eigentlich, dass sie wie diese Selbstironie und sich selber darin nicht ernst zu nehmen in ihrem Aussehen, dann wie noch attraktiver werden, in Anführungszeichen, eben weil sie sich als besonders lässig inszenieren können.
Ich spüre schon, eine leichte Aggressivität steigt in mir auf. Fassen wir zusammen, reicher weißer Mann um die 40 wird zum Sexiest Man Alive gekürt. Was sagt uns das über unser Empfinden von Schönheit? Darüber sprach ich mit Kulturwissenschaftlerin Vera Klocke hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Black Comics, vom Kolonialismus zum Black Panther, so heißt die Ausstellung, die jetzt am Freitag im Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund eröffnet wird. Kuratiert von Alexander Braun, er ist auch Kunsthistoriker, bildender Künstler und Gründer der German Academy of Comic Art und jetzt bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Thiam, ich freue mich.
Ja, Black Comics zeigt grob gesagt die Entwicklung von schwarzen Figuren im Comic. Wann geschichtlich gesehen beginnen denn Black Comics und von wem wurden diese Figuren gezeichnet? Wer waren also die MacherInnen?
Ja, wir haben quasi in der Ausstellung drei Entwicklungslinien. Einmal tatsächlich die Geschichte von schwarzen Figuren im Comic. Das bedeutet automatisch, dass die frühen Zeichner im frühen 20. Jahrhundert selbstverständlich Weiße waren, weil Schwarze überhaupt nicht zum Beruf des Comiczeichners zugelassen waren. Übrigens in gleicher Weise der Antisemitismus, auch jüdische Menschen waren in der Regel nicht in diesem Metier unterwegs. Was damit zu tun hatte, dass der Comic damals eben keine marginale Kunstform war, sondern ein Leitmedium in der Unterhaltungsindustrie. Es wurde sehr viel Geld verdient und da blieben die weißen Menschen unter sich, so wie die gesamte Gesellschaft eben eine rassistische gewesen ist. Trotzdem gibt es schwarze Figuren und die sind natürlich immer ambivalent, weil es sind Figuren, die aus dem Kontext einer rassistischen Gesellschaft entstammen, die aber manchmal gar nicht so rassistisch sind, wie sie heute vielleicht mitunter falsch interpretiert werden, weil der Comic ja auch immer einen anarchischen Impuls hatte. Der Comic war ja immer antibürgerlich, satirisch und meinte immer, die große Masse war immer ein Medium für alle. Und alle bedeutete eben auch die niederen Bevölkerungsgruppen, sowohl was sozialen Status und Kapital betraf, die ganzen Einwanderungswellen, die in Amerika aufschlugen, Italiener, Deutsche, Iren, die waren immer auch im Fokus als Leser gemeint in den großen Zeitungen und schwarze Menschen eben auch. Diese Zeitungen kosteten 5 Cent, das konnte sich jeder leisten und selbstverständlich war das dann auch ein Mittel, mit schwarzen Figuren schwarze Leser zu begeistern, damit die sich identifizieren konnten. Immer mit dem Makel, dass es nicht von Schwarzen gezeichnet wurde. Mit dem Problem müssen wir bis in die 60er Jahre leben.
Und ein Negativbeispiel, würde ich zumindest so einordnen, ist der kolonialistische Comic von 1929-30, Tim im Kongo vom belgischen Zeichner Arge, ist ja bekannt für seine Tim und Struppi Comics. Was zeigt Ihre Ausstellung da und wie achten Sie darauf, dass rassistische Stereotype nicht reproduziert werden?
Naja, wenn wir über Kolonialismus und auch Rassismus, wir machen ja keine rassistische Ausstellung, sondern eine antirassistische Ausstellung, müssen wir natürlich in gewisser Weise das Material zeigen. Sonst kann man nicht drüber reden. Und Tim im Kongo ist ja verblüffenderweise bis heute einer der meistgelesensten Tim-Abenteuer. Also er rangiert immer auf Platz 1 oder 2 der bestverkauften Tim und Struppi-Alben, was schwer zu verstehen ist, weil es ist ja wirklich ein sehr, sehr frühes Album, das zweite Abenteuer überhaupt. Hergé ist das 23 Jahre alt gewesen. 1930 ist die Erstveröffentlichung und er arbeitete für eine katholische Zeitung, für die Jugendbeilage und sein Chefredakteur war Faschist. Der hatte ein Foto von Mussolini da hängen, also Religiosität und Faschismus gingen da schön Hand in Hand. Und der wünschte sich von seinem Zeichner einen Comic, der quasi Belgisch-Kongo, die Missionare, feiert oder hofiert oder die Missionsarbeit in ein gutes Licht drückt, was automatisch bedeutete, dass die Kongolesen als minderwertig, dumm, faul und Ähnliches dargestellt wurden. Jetzt können wir das so zeigen und benennen und haben aber gleichzeitig eine große Ambivalenz und das macht es dann auch immer schwierig, interessant, aber eben auch sehr spannend, dass zum Beispiel dieser Comic im Kongo ganz anders interpretiert wird. Die haben natürlich auch bemerkt, diese kolonialistischen Töne oder dieses paternalistische auch, dass diese weißen Menschen halt es besser wissen oder zivilisierter sind als die Schwarzen. Aber die Menschen im Kongo haben sich sehr stark damit identifiziert, weil es auch mit der erste Comic war, den sie überhaupt als Comic zur Kenntnis genommen haben. Sie haben sich in den 70er Jahren, als diese Debatten immer mal wieder aufkommen, da darf man sowas wie Tim im Kongo immer wieder so unkommentiert nachdrucken. Gab es also im Kongo Beschwerden, dass das Album auf Französisch nicht lieferbar sei und dass man es wieder zugänglich machen sollte, weil interessanterweise dieser Stolz darauf, dass eine weltbekannte Comicfigur wie Tim von Tim und Struppi im Kongo gewesen ist und nicht in Nigeria und nicht in Kenia, so positiv besetzt war, dass die gesagt haben, ja, wir sehen diese rassistischen Töne bis hin zu einem völlig verblüffenden Artikel, den ich in den 70er Jahren in einem Magazin, einem kongolesischen Wochenmagazin Zaïr gefunden habe, wo der Redakteur also schreibt, ihr weißen Menschen versteht gar nicht, wie wir Tim im Kongo lesen. Wir amüsieren uns darüber, wie dumm die Weißen sind, dass sie uns als so dumm darstellen.
Also, das ist jetzt aber ein Artikel von 1970 oder aus den 70er Jahren. Ist das sozusagen die Ambivalenz, die Sie in dem Moment aufzeigen oder die verschiedenen Perspektiven, einerseits die europäische, andererseits die kongolesische? Denn man könnte ja doch trotzdem argumentieren, dass wenn Sie das Material zeigen oder auch weiter darüber sprechen, dass es zum Beispiel Menschen, die von Rassismus betroffen sind, auch in einer Form verletzt, wenn Sie sich diese Ausstellung angucken,
also, oder? Wir haben ein Disclaimer am Eingang, der um Achtsamkeit bittet und da auch warnt. Also wenn Menschen sich davon getriggert fühlen, dann sollte man das ernst nehmen. Aber wie sollen wir über diese Dinge reden? Ich sage jetzt mal, die offizielle kongolesische Post der Demokratischen Republik Kongo hat 2001 2 Sondermarken herausgegeben, um das 70-jährige Jubiläum von Tim im Kongo zu feiern. Wir haben eine afrikanische Comic-Szene, wir haben eine große Wand mit afrikanischen Zeichnern, vorwiegend aus dem Kongo. Und der Kongo ist das die Comic-Zentrale Afrikas. 50% der afrikanischen Comic-Zeichner kommen aus dem Kongo. Und das hat mit Tim im Kongo angefangen. Also diese starke Identifikation mit einem rassistischen Comic hat dazu geführt, dass die Republik Kongo heute die lebendigste und reichhaltigste Comic-Szene hat. Und für uns ist das eben auch ein Erzählen über schwarze Identitätsgeschichte. Wenn ich das alles nicht kenne, dann kann ich mich letztlich dazu auch nicht positionieren. Also ich kann ja nicht immer nur die Hälfte von dem Bild erzählen. Ich muss ja diese Kontexte eröffnen dürfen.
In Ihrem Titel steht auch eine andere legendäre Comicfigur, Black Panther. Ist auch gleichzeitig eine afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung aus den USA der 1960er Jahre. Welche Rolle spielt denn Black Panther für den Comic und wie ordnet Ihre Ausstellung diese Figur ein?
Black Panther ist jetzt quasi die Dekade, die aus der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre hervorgeht und wo es tatsächlich diverse Zäsuren gab in diesen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, wo tatsächlich die großen Verlage Marvel und DC gesagt haben, wir müssen dieser schwarzen amerikanischen Bevölkerung irgendwie Rechnung tragen. Und das machen wir jetzt auch, indem es schwarze Superhelden gibt. Und zu der Zeit, so in den späten 60er Jahren, bilden sich also ganz viele in beiden Verlagen. Black Panther ist uns heute so am präsentesten, weil es auch diese neueren Verfilmungen gibt. Und erfunden wurde es allerdings von Stan Lee, also diesem Marvel-Chef, und Jack Kirby, seinem besten Zeichner, seinem besten Pferd im Stall, der auch die Fantastischen Vier und Hulk und ähnliche Figuren empfunden hat. Und Jack Kirby ist interessant, weil der nun wiederum Jude gewesen ist. Der hat eine größere Affinität zu Minderheiten gehabt, hat aber selber für sich selbstkritisch festgestellt, dass sein bester und nächster Freund im Privatleben ein Afroamerikaner war und dass er sich fragte, wieso mache ich eigentlich keine afroamerikanischen Figuren? Also warum bin ich nicht vorher mal auf die Idee gekommen, dass ein Held auch ein Afroamerikaner sein könnte? Und der Black Panther ist insofern bedeutend, dass es nicht einfach nur ein Superheld ist wie die anderen Superhelden, der dann einfach nur eine andere Hautfarbe hat, sondern dass der tatsächlich in diesem afrikanischen Kontext verwurzelt ist. Also der hat ja sein Königreich in Afrika und Marvel-Geschichten haben zu dieser Zeit nie in Afrika gespielt. Also alle Helden, egal wo sie herkamen aus dem Weltraum oder sonst was, haben immer in den amerikanischen Metropolen ihren Schauplatz gehabt. Und plötzlich gab es Plots in Afrika. Und plötzlich, Kirby wechselte dann irgendwann zwischenzeitlich mal zu DC, weil die sich verstritten hatten. Und dann gab es hier jemand wie Billy Graham, einen afroamerikanischen Zeichner, der dann den Black Panther übernahm. Und wo wir dann plötzlich eben tatsächlich auf mehreren Ebenen diese Emanzipationsgeschichte haben. Wir haben Figuren, die sich emanzipieren und wir haben jetzt aber auch plötzlich Zeichner, die in dem Bereich reüssieren. Und dann ist es relativ naheliegend, dass man sagt, ich habe einen schwarzen Comiczeichner, lass den doch dann den Black Panther machen. Und
das alles ist zu sehen auch in Ihrer Ausstellung. Ganz kurz letzte Frage. Sie haben ja auch ein großes Rahmenprogramm. Es gibt Lesungen, Initiativen, die sich mit Antirassismus beschäftigen. Sie als weißer Comic-Experte haben diese Ausstellung über Black Comics gemacht. Inwiefern haben Sie da auch immer wieder Ihren eigenen internalisierten Rassismus hinterfragt, beziehungsweise sich auch andere Stimmen mit eingeholt?
Ja, das ist naheliegend. Das Problem ist einfach, es gibt in Deutschland jetzt niemand, der einen Afrodeutschen, der so intime Kenntnisse mit Comicgeschichte hat. Also ich habe auch alles so gesichtet, was an den Universitäten so gemacht wird. Und es ist bemerkenswert zu beobachten, dass das Thema sehr, sehr virulent ist und viele Leute da gerne Seminare und Ähnliches machen. Aber dass, wenn man das dann liest, was die Ergebnisse sind oder was so Textbände dann am Ende ergeben, eine große Hilflosigkeit herrscht, weil eben man eben auch viel über Comicgeschichte wissen muss. Das ist halt nicht nur die Frage der Hautfarbe, sondern auch der wissenschaftlichen Kompetenz. Und da haben wir dann entschieden, wir machen jetzt erstmal eine Ausstellung, die dieses Fundament legt, die erstmal zeigt, was es gegeben hat, die die ganze Ambivalenz darstellt, die immer, immer präsent ist. Und wir versuchen es durchs Rahmenprogramm eben auch in der Black Community jetzt in Dortmund oder Ruhrgebiet oder darüber hinaus zu verankern. Und dann ist das ein Angebot, wo andere wiederum, es wird ein dickes Buch erscheinen zur Jahreswende. Dadurch kriegt es dann eine gewisse Nachhaltigkeit und dann kann ja jeder von dem Status quo quasi weiter forschen.
Ich merke schon, ich kann mich mit Ihnen weiter unterhalten und eventuell auch streiten, aber wir müssen an dieser Stelle tatsächlich eine Zäsur setzen. Ich danke Ihnen sehr. Black Comics, die Ausstellung, die findet statt ab Freitag, geht bis zum 27.04. im Schauraum Dortmund. Ich sprach mit Kurator Alexander Braun hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Was wissen Sie über die finnische Künstlerin Tove Jansson? Manche haben diesen Namen vielleicht noch nie gehört, andere sind mit ihren Geschichten über die Mumins aufgewachsen. Sie wissen schon, diese Trolle, die ein wenig aussehen wie Nilpferde. Für Finnland ist sie eine echte Nationalheldin und die Ausstellung Paradise im Helsinki Kunstmuseum zeigt jetzt eine eher unbekannte Facette von ihr, und zwar die der Malerin, die große Fresken, also Wandmalereien, an öffentlichen Orten gemalt hat. Reporterin Lisa König war für uns vor Ort.
Tove Jansson ist für vieles bekannt. Sie hat die Mumins erfunden, diese kleinen weißen Comicwesen, die ein bisschen wie Nilpferde aussehen. Sie war bekennende Pazifistin und hat politische Karikaturen gezeichnet. Und durch ihre offene lesbische Beziehung wurde sie zum queeren Vorbild. Was aber nur wenige über sie wissen.
Sie wollte eigentlich immer nur Malerin sein. Schriftstellerin ist sie eher zufällig geworden.
Heli Hani, die Kuratorin der Ausstellung Paradise im Helsinki Kunstmuseum. Die Ausstellung widmet sich Toves Leidenschaft für Malerei. Genauer gesagt ihren Gemälden, die im Finnland der 40er und 50er Jahre entstanden sind. Dazu gehört ein Altarbild für die Kirche einer kleinen finnischen Gemeinde. Oder ein Ölgemälde für die Kantine einer elektrotechnischen Fabrik.
Die Gemälde sollten helfen, eine neue Gesellschaft nach dem Krieg aufzubauen. Wir brauchten neue Gebäude, Krankenhäuser und Schulen. Öffentliche Orte sollten schöner werden. Und für diesen Job wurden Künstler gesucht.
Die Auftraggebenden hatten oft eine klare Idee, wie die Zukunft Finnlands aussehen sollte. Stolz, modern und fleißig. Toves Bilder dagegen folgten keiner klaren Agenda. Nur dem Wunsch nach Frieden und Kindlichkeit. Ganz schön mutig, denn Tove stand noch am Anfang ihrer Karriere. Über Kontakte bekam sie die ersten Aufträge und konnte sich davon ein eigenes Atelier finanzieren. Trotzdem blieb es eine schwierige Zeit für Tove.
Sie hatte einige Freunde verloren und ihr kleiner Bruder war noch im Krieg. Außerdem gab es einen echten Mangel an Material und Farben. Sie musste sich welche von einem Freund aus den USA schicken lassen. Es war ein echter Kampf, die Arbeit fertig zu bekommen. Und sie stellte sich auch die Frage, wie sie diese Zeit überhaupt überleben soll.
Die Malerei wurde für Tove zum Zufluchtsort. Ihre Motive waren irgendwo zwischen paradiesischen Utopien und kinderhaften Märchen. Gleichzeitig waren sie vom Format und Stil her sehr unterschiedlich. Manche Gemälde waren lediglich unauffällige Ornamente, klein und leicht zu übersehen. Andere verliefen über eine ganze Wand und zeigten epische Landschaften voller Menschen oder magischer Kreaturen. Tove war ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen, wie Heli Hani sagt.
Für das Rathaus in Helsinki sollte sie eigentlich nur kleine dekorative Vignetten malen, aber sie wollte ihr Talent zeigen und hat stattdessen große Fresken gemacht.
Das Ergebnis sind zwei eindrucksvolle Gemälde, jeweils etwa 10 Quadratmeter groß. Beide zeigen eine Gruppe von Menschen, einmal in der Natur und einmal in einem edlen Saal. Jede der Personen ist vertieft in eine Tätigkeit und scheint ihre ganz eigene Geschichte zu haben. Obwohl die Motive aus dem echten Leben stammen könnten, haben sie etwas Magisches. Zwischen den Menschen ranken sich märchenhafte Ornamente und wilde Pflanzen hindurch. Und irgendwo versteckt sich ein kleiner Mumin. Was die Kuratorin Heli daran besonders fasziniert?
Hinter einem Gemälde stecken Millionen von Geschichten. Wir wissen zwar nicht genau, was sie sich dabei gedacht hat, aber wir können uns selbst unsere Geschichten dazu ausdenken.
Die meisten von Toves Werken sind heutzutage in Museen. Doch ein paar öffentliche Gemälde gibt es noch, wenn man weiß, wo man suchen muss. Einer dieser Orte ist ein Studentenwohnheim in Helsinki. Hier verstecken sich gleich eine Handvoll kleiner Gemälde, neben dem Fahrstuhl, in der Eingangshalle und im Keller. Manche davon sind unauffällige Muster, andere zeigen Menschen und ihre Geschichten. Student Julius wohnt seit 2 Jahren in dem Gebäude und glaubt, dass die meisten BewohnerInnen gar nicht wissen, von wem die Bilder sind.
Sobald ich es Leuten erzähle, sehen sie es auch. Aber generell glaube ich, die meisten haben keine Ahnung.
Tove Jansson hat die Bilder speziell für die Wohnheime gemalt. Auf einem ist ein Student zu sehen, der beim Lernen eingeschlafen ist. Neben ihm eine feenhafte Gestalt, die seine Kerze löscht. Auf einem anderen kniet ein Mann mit einer Gitarre. Daneben ein Zitat aus einem alten Trinklied. Julius findet:
Die Bilder passen gut hierher. Sie wurden schließlich für Studierende gemacht. Und sie erzählen viel über die Geschichte des Hauses. Wie lange es schon hier steht und wer schon alles hier war.
Die Bilder sind signiert mit Tove Jansson, 1953, also schon über 70 Jahre alt. Und das sieht man. Die Tapete direkt um die Bilder ist gelblich und viel dunkler als der Rest der Wand. Anscheinend wurde hier bei Streicharbeiten einfach drumherum gestrichen. Kein Wunder, weil Tove die Gemälde direkt auf die Wand gemalt hat, können sie nicht ins Museum. Aber vielleicht ist das gar nicht so schlecht. So bleiben sie einfach, wie gedacht, unter den StudentInnen.
Tove Jansson, zum ersten Mal in Helsinki zu sehen, sind ihre großen Fresken. Paradise heißt die Ausstellung im Hamm, geht noch bis zum 6. April 2025. Ja, wenn Fans an der Story ihrer Figuren weiterschreiben, dann nennt sich das oftmals Fanfiction. Damit gemeint sein kann natürlich auch ein Roman oder eine Serie. Und im Netz gibt es dazu schon eine relativ große Community, aber nun gibt es ein Literaturmagazin, das ausschließlich Fanfiction publiziert. Danke heißt es und wir sprechen mit einem der HerausgeberInnen, Autor und Dramaturg, Lucien Haug. Herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für die Einladung.
Ja, also erstmal ein bisschen lakonisch gefragt natürlich, warum braucht die Welt dieses Magazin?
Ja, weil Fanfiction eine verdammt intelligente literarische Technik ist und ein beeindruckender, noch zu wenig erzählter Teil der Literaturgeschichte, würde ich sagen.
Okay.
Ja, weil sie vereint eigentlich zwei Gesten miteinander. Zum einen das Fansein, also die Begeisterung der lesenden Person für das Werk einer anderen Person, die Liebe vielleicht sogar, und gleichzeitig das Bedürfnis, mit diesem Werk in Beziehung zu treten, also das Bedürfnis, sich in dieses Werk einzuschreiben, indem man es verändert, weiterschreibt, sich aneignet. Und diese beiden Gesten, das ist jetzt meine persönliche Einstellung vielleicht auch einfach, die sind gleichwertig. Also anders formuliert, man kann keine Fanfiction schreiben über einen Text, den man nicht mag.
Also ein Stichwort ist Liebe. Sie sind ja nun auch, wie ich gerade schon gesagt habe, Autor und Dramaturg. Sind denn alle, die diese Liebe empfinden für ihre Figuren, ihren Held, den Roman, die Weltanschauung, worum auch immer es geht und diese dann weiterentwickeln, sind die auch alle Schriftsteller bzw. haben einen Bezug zur Literatur?
Das ist eine gute Frage. Also wenn wir über Fanfiction als Massenphänomen sprechen, dann kann man diese Frage durchaus mit Ja beantworten. Viele Leute, die den Literaturbetrieb etwas enger sehen, würden das vielleicht verneinen. Aber es geht eben genau auch darum, dass Menschen, die nicht professionelle Schreibende sind, sozusagen, also Lesende sind, sich auch kreativ oder konstruktiv mit den Texten anderer auseinandersetzen. Und genau da entwickelt die Fanfiction eigentlich auch ihre Kraft, ihre vielleicht auch Unbändigkeit, ihre Unkontrollierbarkeit. Im Internet spricht man ja dann oft so von unten oder so, oder man sagt, es ist ein Grassroots-Movement oder so, und da kann man sich auch fragen, warum eigentlich, also warum von unten? Die Lesenden kommen ja von allen Seiten. Und gleichzeitig wollen wir eben auch Gegenwartsautorinnen, also sozusagen Leute, die das professionell tun, anstacheln, selber Fanfiction zu schreiben und diese literarische Technik zu benutzen, um sich miteinander zu verbinden. Das ist auch ein großes Bedürfnis, wie wir gemerkt haben bei dem Versenden von Anfragen, dass sich Autorinnen und Autoren miteinander verbinden möchten, ohne sich auszusaugen, gegenseitig wie die Vampire. Und gleichzeitig stellt Fanfiction aber natürlich auch die Frage danach, wie man mit alten Texten zum Beispiel umgehen kann, mit alten Texten, die offensichtlich gut sind und gleichzeitig der Zeit geschuldet, ja, auch schwierige Seiten haben. Und wenn man mit einem Text dann eben in Beziehung tritt, dann kann man nicht einfach davon weglaufen und sagen, das ist scheiße, ich lasse das jetzt liegen, sondern man muss neue Texte schreiben. Man muss sich eben einschreiben in den bestehenden Text und plötzlich entsteht dann eine Textgeschichte, die sich wirklich über Jahrzehnte und Generationen und verschiedene Literatur- und Textverständnisse erstreckt.
Also es ist nicht, ja, bitte?
Ja, Entschuldigung, ja, also plötzlich laufen wir durch quasi diesen Textfriedhof, den es da gibt, von allen Texten, die wir nicht mehr lesen und verstehen, was das alles mit uns zu tun hat.
Also es ist nicht nur ein Weiterschreiben, sondern es ist teilweise auch ein Wieder-Neuschreiben oder Umschreiben. Wie sieht denn Ihre Redaktion aus? Es ist ja ein Magazin in Zusammenarbeit aus Basel und Berlin. Wie wird das Thema Fanfiction da umgesetzt?
Wir haben eine Redaktion bestehend aus 6 Personen, Marion Regenscheid, Richard Stoiber, Maslum Nergis, Dorothee Elmiger, Chris Möller, die alle Fans sind, also die alle aus ihrem eigenen Lesen heraus Autorinnen in unsere Mitte getragen haben und diese Autorinnen beauftragt haben, Fanfiction zu verfassen. Und gleichzeitig haben wir auch einen Open Call im Magazin drin, wo wir eigentlich alle Lesenden aufrufen, zu einem bestimmten Text Fanfiction zu verfassen. Und das ist in diesem Fall jetzt Heidi, der sehr beliebte und gleichzeitig unglaublich stark rezipierte Heimatroman aus der Schweiz.
Mhm. Und wie wird das umgesetzt? Also vielleicht können wir da auch nochmal Beispiele nennen. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, einmal geht es um Heidi. Da würde mich interessieren, wie nähern sich da sozusagen die AutorInnen der Figur und eventuell noch ergänzend, welche weiteren bekannten Serienheldinnen werden in der ersten Ausgabe ja weitergeschrieben?
Ja, zum Beispiel hat sich Dietmar Dart, hat sich Perry Rhodan gewidmet. Ich weiß gar nicht, ob die Hörerinnen und Hörer von Deutschlandfunk Kultur das kennen. Ich gehe mal davon aus, denn es ist eigentlich das umfangreichste Science-Fiction-Universum, das es gibt. Und hat sich eine Nebenfigur geschnappt, nämlich Ernst Ellert, ein Teletemporarier, der nicht nur in den Zeiten reisen kann, sondern auch andere Personen werden kann. Und hat den eigentlich in eine real existierende Situation geschickt, nämlich trifft er in Dietmar Darts Text auf einen real existierenden Mathematiker. Und das klingt jetzt alles super kompliziert und gleichzeitig ist es das natürlich auch, denn wir befinden uns hier eigentlich zwischen Texten, also zwischen Bezügen und Texten und gleichzeitig aber eben auch ist es super einfach, weil wir einen Lesenden beim Schreiben zusehen und das haben wir alle auch schon als Kinder vielleicht gemacht oder uns vorgestellt, dass wir beim Lesen selber aktiv und eben schreibend werden oder erfindend werden. Mhm. Und oder zum Beispiel ein anderes Beispiel, Evan Tepest, hat Autor aus Berlin, hat sich den Text Advice to the Young von Wayne Köstenbaum genommen, eigentlich so ein Ratschlagstext an junge Leute und der heißt jetzt Advice to the Transsexual und widmet sich eigentlich der Frage, inwiefern Autorinnen und Autoren in der Lage sind, den Lesenden Ratschläge zu geben.
Mhm, auch sehr interessant. Dann vielleicht nochmal abschließend, Ihr Magazin heißt Danke. Heute ist ja auch Tag des Nettseins. Warum und bei wem bedanken Sie sich außer den Urhebern?
Das ist eine gute Frage. Also es ist Danke kann ja auf viele Arten gesagt werden. Man kann ein ernst gemeintes Danke sagen. Für das, was andere Autorinnen und Autoren, andere Künstlerinnen und Künstler einem übrig gelassen haben. Man kann aber auch ein ironisches Danke sagen, denn manchmal ist das, was da hinterlassen wurde, auch nicht so einfach. Und dann kann es aber auch ein wütendes Danke sein, das eben dann aber nicht einfach dabei bleibt, ein wütendes Danke zu sein und ein Weglaufen zu sein, sondern eben ein konstruktiver Umgang, damit ein neuer Text, ein sozusagen sich einschreiben in etwas Bestehendes.
Und all dies vereint Ihr neues Magazin, das erste Fanfiction-Magazin im März Verlag erschienen. Danke, erscheint halbjährlich, bekommt man ab 24 Euro und ich sprach mit Mitherausgeber Lucien Haug. Vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.